trat ich im Fernsehen so nach und nach auf. Das fanden sie natürlich toll. Und dann irgendwann trat ich im Fernsehen auf und habe gesungen, kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Meine Mutter am nächsten Tag angerufen, sag mal, Junge, was war das denn? Ihr habt so schöne Stücke in eurem Repertoire. Warum singst du denn sowas? Ja, die Leute finden das lustig. Ja, die Oma hat auch schon angerufen. Sie hätte immer nur Schwein und Sau verstanden. Ich glaub, ein Jahr später habe ich dann erst gestanden, dass ich das Stück selber geschrieben habe. Sonst hätte ich wahrscheinlich Heiligabend nicht nach Hause gedurft.
Nonstop Nomsen. Macht Laune.
Nonstop Nomsen, Folge 13. Servus und herzlich willkommen. Der neue Podcast ist im altehrwürdigen Berliner Admiralspalast entstanden. Da habe ich Max Raabe besucht, dessen Palastorchester inzwischen auf der ganzen Welt ein Begriff ist. Das in der New Yorker Carnegie Hall genauso spielt wie im fernen China. Kurz vor dem Soundcheck in Berlin erzählt dir Max, wie aus einer Studentenidee das erfolgreiche Palastorchester wurde. Warum du gerade im Frack herrlich albern sein kannst und wie er seine Leidenschaft zur Musik entdeckt hat. In der speziellen Atmosphäre einer alten Loge im Admiralspalast ist ein ganz besonderer Podcast entstanden. Über das Leben, das Alleinverreisen und die Geheimnisse einer bemerkenswerten Karriere im Showgeschäft. Viel Vergnügen. Hallo Max.
Moin.
Wir sind im Admiralspalast zu Berlin. Das ist in der Tat so eine Art Wohnzimmer für euch. Warum?
Tatsächlich ist das Haus zur Jahrhundertwende gebaut worden. Erst als Eisstadion oder Eiskunstbahn oder so, und dann später in den 20er Jahren als Varietébühne eröffnet worden. Also wir haben große Orchester gespielt. Die ganzen Künstler der Weimarer Republik sind hier aufgetreten und deswegen passt das für uns perfekt.
Jetzt warst du ja bestimmt schon mal hier, bevor du mit dem Palastorchester große Erfolge feiern konntest. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ich war mal hier, da war es ein Operettenhaus, hieß Metropoltheater. Aber das ist schon so lange her. Ich weiß nicht mal mehr, was ich da gesehen habe. Ich bin eigentlich, wenn ich so zu DDR-Zeiten hierher gefahren bin, eigentlich eher in die Volksbühne gegangen oder ins BE.
Ja, jetzt hier auf der Bühne zu stehen und die Berliner zu begeistern, wenn nicht nur einen Abend, ist das schon ein besonderes Gefühl auch für dich noch?
Es ist herrlich, weil wir hier zu Hause sind. Wir können in unseren eigenen Betten schlafen, müssen nicht herumreisen. Ich gehe dann so gegen 7 Uhr, setze ich mich aufs Fahrrad und fahre in den Admiralspalast, ziehe mir meinen Frack an und gehe auf die Bühne. Und das Tolle ist natürlich auch, dass viele Freunde dann kommen, mal wieder einen Anlass finden, dass man sich danach trifft. Und ist das wirklich so tatsächlich so eine Art Wohnzimmer hier.
Und es fühlt sich ja auch hier in dieser Loge, in der wir sitzen, auch so ein bisschen, es hat so diesen Geruch des Wohnzimmers von früher, oder? So ein bisschen die Zeit das, schwingt mit.
Das ist auf jeden Fall so. Also das muss man sagen, die Garderoben und das Ganze drumherum ist schon alles sehr, sehr betagt. Das Foyer und das Konzerthaus selber, also der Saal, hat so einen Glanz. Aber so hinter der Bühne, also außen, Foyer.
Es hat aber so eine gewisse Patina, ja? Hier die Lämpchen, die hier hängen, die kenne ich auch noch von Omas Wohnung.
Ja, ganz genau, so mit Schirmlampen und so. Aber man sitzt halt hier großartig und das ist eine wunderbare Akustik, für uns ideal.
Ja, dieser große Erfolg, die Tour ist ja auch die Tour vom Glück sozusagen im Moment, dass du mit dieser Musik und mit diesem Sound und mit dem, was du da auf der Bühne kreierst, so einen Erfolg haben würdest, ab wann war dir das klar, dass es da durchaus eine Möglichkeit gibt, langfristig seinen Lebensunterhalt davon zu bestreiten?
Unser Plan war, wir bilden dieses Orchester, wir haben diese Noten und wenn das Studium zu Ende ist, hören wir auf. Das war ganz klar.
Also im Prinzip nur so ein Job, um über die Studienzeit rüberzukommen.
Genau, mit einer Sache, die uns Spaß macht. Die Euphorie war meinerseits immer da. Ich habe das ja schon, seit ich 11, 12 bin, finde ich diese Musik großartig. Ich habe auch das gehört, was mein Bruder gehört hat. So, weiß nicht, Jazz Rotal oder Birth Control und Kraftwerk und solche Sachen. Aber das war so meine spezielle Affinität. Naja, und dann haben wir dieses Orchester gegründet zu Studienzeiten. Es waren alles Musikstudenten. Und es war klar, dass am Ende des Studiums hören wir auf, gehen ans Orchester oder an die Oper, wo auch immer. Aber dann habe ich so aus Spaß Kein Schwein ruft mich angeschrieben. Und auf einmal ging das los. Und dann haben wir gedacht, so in den 90er Jahren, ach, lass uns mal weitermachen, solange es läuft, solange die Leute das hören wollen und wir Spaß haben. Ja, und seitdem geht das so weiter.
Ja, der Kinofilm Der bewegte Mann, die Älteren werden sich erinnern, in den 80ern ja einer der ganz, ganz großen Kinoerfolge, in dem auch 90ern. Anfang der 90er?
Nicht übertreiben. Das war, genau, also Kein Schwein ruft mich an war 92. Und 95, glaube ich, war Der bewegte Mann da. Er hat Sönke Wortmann uns dann gefragt, ob wir da in dieser Eröffnungsszene auftreten, als Ballorchester sozusagen, und dann zieht sich unsere Musik quasi wie so ein roter Faden durch den ganzen Film. Das war natürlich auch großartig.
Total cool. Das Ding ist ein Riesenerfolg geworden und alle dachten immer, Kein Schwein ruft mich an, wäre irgendwie auch eine Nummer aus den 20ern, ne?
Ja, das Stück ist allerdings an dem Wort Anrufbeantworter sozusagen, da konnte man erkennen, da kann was nicht stimmen. Und da muss man auch sagen, Schwein und Sau, das sind so Worte, die man in dem Kontext eigentlich nicht verwendet hat. Selbst Punkbands haben das nicht gemacht. Aber da steht dann jemand im Frack und singt, Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Das war natürlich schräg. Und das war ja so ein Hingucker oder Hinhörer. Und da hatten wir dann auf einmal eine Hörerschaft auch außerhalb Berlins. Dann konnten wir dann Tourneen auch so nach Süddeutschland, Westdeutschland, Norddeutschland fahren.
Dann hattet ihr Deutschland im Griff, dann Europa und jetzt ist es seit Jahren schon die ganze Welt. Lass uns noch mal ganz kurz bei dem Sound und der Melodie und aber auch dem Text bleiben, weil in diesem ganzen Schönen mit Frack und Orchester auf der Bühne, da kannst du ja, und das haben ja sicher die Leute damals in den 20ern auch so gemacht, schon das eine oder andere Ding im Text verstecken, was quasi der Zuschauer so unterschwellig mitkriegt und gar nicht so wahrnimmt im ersten Moment, oder? Wie würdest du das sehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich kenne das aber auch von zu Hause. Ich habe das bei meinen Onkels und Opas immer bewundert, die dann so im Anzug sonntags am Kaffeetisch saßen mit Uhrkette und Weste. Und die haben ein absurdes Zeug erzählt und waren albern und lustig und so. Und das fand ich eigentlich immer großartig, dass man so eine Haltung haben kann und trotzdem Blödsinn erzählen darf. Das hat mir gefallen und das habe ich auch beibehalten. Das ist so mein Prinzip geworden.
Das war dann schon als Jugendlicher dein Prinzip?
So, ja, nicht ganz so streng.
Cooles Outfit und aber dann immer den Leuten einen mitgeben.
Ja, ich bin ja doch ziemlich zurückhaltend. Aber natürlich habe ich auch Spaß an Brüchen. Und gerade mit den Stücken, die ich dann in den letzten 10, 11 Jahren selber geschrieben habe, so mit Annette Humpe und den Jungs von Rosenstolz und Achim Hagemann, da kann ich so meine Liebe zu Texten und zu Wortspielereien richtig austoben. Und das setzt sozusagen die Tradition der 20er Jahre, kriegt das dann so in die Gegenwart. Aber wenn ich dann singe, ich gehe durch den Park an einem Donnerstag, es singen die Vögel so zum Spaß, es duftet nach Gras. Gut, das kann alles sein, aber ja, es kann natürlich auch eins von den lustigen Zigaretten sein. So.
Ist es dann so, dass irgendwie eine gute Verpackung, wenn du es gut verpackst, du eigentlich alles über die Rampe schieben kannst?
Das muss mir passen, das muss mir gefallen und ich habe keine Lust, Leuten irgendwie blöd zu kommen oder so. Das muss schon auch einen gewissen Humor haben. Und wenn ich einen Witz mache, dann meistens auf meine Kosten. Also Selbstironie und Ironie sowieso ist mir ganz wichtig und in meinen selbstgeschriebenen Stücken sowieso ganz besonders wichtig.
Ja, die Leute in den 20ern des letzten Jahrhunderts, die machten oft auf den ersten Blick so einen relativ spießigen Eindruck, aber die hatten es ja faustdick hinter den Ohren. Die haben ja gefeiert bis zum Abwinken, die haben alles genommen, was verboten war und haben auch Texte geschrieben, die du teilweise heute so nicht mehr sagen könntest und du machst es ja auch teilweise nicht mehr, ja?
Ja, natürlich. Also man kann nicht pauschalisieren und sagen, in den 20er, 30er Jahren sind die tollsten Sachen per se gemacht worden. Da gab es auch viele Lieder, viele Schlager, die einfach auch ein bisschen platt waren und albern irgendwie, wo man sagt, ja okay, das kann man heute nicht mehr aufführen. Dann gibt es natürlich auch viele Texte, die man heute nicht mehr so singen kann, wo man denkt irgendwie, ja und nein, das kann dasselbe sein, damit die Frau dann vielleicht ganz genau das erreicht, was sie haben will. Zum Beispiel das Eröffnungslied beim bewegten Mann. Das kann man heute nicht mehr machen. So und das ging, als man so Anfang 20 war oder Mitte 20, dann nimmt man einem das ist nicht so übel, diese Banalität. Aber mit der Zeit habe ich natürlich auch eine gewisse Strenge auch bei der Auswahl der Stücke bei mir entwickelt. Ich meine, wir haben 600 Titel in unserem Repertoire. Da kann man auch mal ein paar Sachen zur Seite lassen, von denen man glaubt, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen altbacken.
Ja, die Songs, die dich als Kind begeistert haben, sind da noch ein paar mit im aktuellen Programm?
Komischerweise nicht, nein. Also die ich damals dann gesungen habe als Messdiener, wenn ich dann auf der Bühne war, das waren so Stücke wie Mein Papagei frisst keine harten Eier oder Wo sind deine Haare, ja. August oder irgend sowas. So, auch so ein bisschen eher das alberne Repertoire.
Aber nicht die wilde Hilde, oder? Wie?
Ich bin verrückt nach Hilde, habe ich nie gesungen, weil mir da, ich kannte es ja nur als Instrumentalstück, das war sozusagen meine Einstiegsdroge, das Stück, diese Schellackplatte lag bei uns zu Hause im Plattenschrank. Und der Plattenspieler hat auch noch die nötigen Umdrehungen. Das Stück war sozusagen meine Einstiegsdroge, aber als ich dann den Text zum ersten Mal gehört habe, da hat mir das Stück dann schon nicht mehr so gut gefallen.
Also muss man für die Laien dazu sagen, die Hilde war eine Wilde und küsste ja, wie eine Wilde, genau. und hatte halt.
Doch, wen sie küsst, ist ganz egal. Und, also das.
Ein ziemliches Luder heutzutage, würde man sagen.
Ja, ne? Also von der Aussage gibt es das ganz oft. Aber es ist dann manchmal schon etwas geschickter formuliert und dann nehme ich dann lieber die etwas geschickt formuliertere Variante. So.
Und deine ersten Auftritte, wie müssen wir uns die vorstellen? Was war der erste Auftritt, den du auch bewusst als Jugendlicher, als Kind so als Auftritt empfunden hast, wo man sich irgendwo auf den Tisch stellt und ich habe gehört, mit Vaters Zylinder ja. irgendwas zum Besten gibt?
Also zu Hause in den eigenen vier Wänden bin ich gar nicht weiter unangenehm aufgefallen mit sowas, aber ich war halt Messdiener und Pfadfinder und da war man angehalten, Sketche aufzuführen. Einmal im Jahr gab es dann so einen bunten Abend. Da wurde gefragt, wer tritt auf, wer macht was, wer singt und so. Und ich hatte einen Kumpel da, der auch Klavier spielte. Und dann habe ich mir, wie gesagt, den Zylinder meines Vaters aufgesetzt und sowas gesungen. Und das war natürlich lustig. Steht dann so ein Bengel da und singt so ein Repertoire. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass zu der Zeit haben ja viele noch gelebt, die das auch mitbekommen haben. Selbst als ich hier nach Berlin kam, gab es ganz viele Komponisten und Interpreten und Orchesterleiter, die schon in den 20er, 30er Jahren angefangen haben zu schreiben. Die waren alle beim Meisel Verlag, bei dem waren wir auch. Und wenn da irgendwelche Veranstaltungen waren, dann hat man die kennengelernt. Dann waren die da, weiß nicht, Kurt Rabeck oder
Ja, waren das dann so deine Helden, die du dann auch wirklich
in deiner persönlichen Begegnung kennenlernen konntest? Nein, gar nicht so sehr. Meine Helden waren dann doch ein bisschen weiter zurück. Ja. Ich habe allerdings auch Robert Beberti kennengelernt, der Bass von den Comedian Harmonists. Der lebte in der Schlüterstraße und da bin ich hingegangen, weil eine frühere Freundin von ihm kannte ich als alte Dame, so aus Westfalen. Und die sagte, ich kenne Robert Beberti, gut, geh doch mal hin und grüße ihn herzlich. So. Und als ich dann in Berlin bin ich da hingegangen zu Robert Beberti, habe an der Tür geklingelt und habe gesagt, ich möchte schön Grüße von Frau Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wusste überhaupt nicht, wer das ist. So, komm mal rein. Und dann haben wir in der Küche gesessen, er noch im Bademantel. Und ich dachte, wie kann man denn um 12 Uhr noch nicht richtig angezogen sein?
Künstler.
Diese Künstler. Und wollte nach Notenmaterial fragen. So. Und der hatte aber selber gar nichts mehr von den Comedians und so. Und fand das aber ganz schräg, dass jemand Anfang 20 nach Berlin kommt und dieses Repertoire auf die Bühne bringen will. Und ich habe ihn dann noch zweimal getroffen, aber das war einfach nur so ein höfliches Quatsche, so nicht weit, aber immerhin.
Ja,
war
schon cool. Also es zeigt ja auch
der Comedian Harmonists.
Ja, es zeigt ja auch, dass du da wirklich hinterher warst und dann geguckt hast, was geht. Ne? Ja. Und einfach mal klingeln, das macht man ja auch nicht aus Jux und Dollerei.
Wenn man sozusagen Grüße ausrichten kann, dann hatte ich irgendwie sozusagen geglaubt, das ginge.
Ja.
Herzliche Grüße von Frau und dann, wer ist denn das, ja? Aber der wird wahrscheinlich schon mehrere Damen kennengelernt haben zu
seiner Zeit. Ich kann mich erinnern, als Jugendlicher habe ich am Tor des Intendanten des Bayerischen Rundfunks geklingelt, weil ich wusste, wo er wohnte.
Ja.
Und habe mit dem sogar einen Kaffee getrunken und habe gesagt, ich würde gern Moderator werden.
Ja.
Dann sagt er, ja, da müssen Sie erstmal eine Ausbildung machen und dann ein Studium und dann dauerte mir das viel zu lang. Und ich habe dann beim Privatradio angefangen und dann irgendwann den Weg zum BR gefunden. Also von daher.
Jeder muss so seinen eigenen Weg finden, ganz genau.
Ja, aber ich finde, daran sieht man ja auch immer wieder, dass man schon als Jugendlicher oder junger Erwachsener das Ziel hatte, oder? Du hattest da schon klar vor Augen, wo du hin willst, oder
also,
nicht?
Also ich habe das als Vergnügen angesehen. Ich bin auch Fahrrad gefahren, ich bin auch schwimmen gewesen. Ich hätte doch nie gedacht, dass ich Fahrradfahrer oder Schwimmer beruflich ausüben werde. Und ich habe auch so gesungen. Ich war im Chor, das war alles, ich habe das nicht ernst genommen. Das hat mir Spaß gemacht. Und dann aber nach und nach hat sich das so entwickelt. Aber ehrlich gesagt, ich habe mit 19 noch keinen Plan gehabt. Und da bin ich auch nie irritiert, wenn so Kinder, also Jugendliche mit 19, 20 noch nicht ganz genau wissen, wohin es gehen soll. Langsam gehen lassen.
Hey, ich habe, glaube ich, erst mit 23, 24 überhaupt zu studieren begonnen und so. Ja. Ausprobieren war die Maxime und ein bisschen einfach das Leben laufen lassen. Das hast du auch schon als Jugendlicher gern gemacht.
Das kann ich gut, das mache ich nach wie vor.
Du bist, mit wie vielen Jahren bist du allein nach Italien?
Ja, da war ich aber auch so 19.
19. Und dann mit 30 Mark in der Tasche ist überliefert, einfach mal runter und gucken, was passiert. Woher hattest du dieses Selbstbewusstsein zu sagen, das funktioniert schon irgendwie? Weil 30 Mark waren ja auch damals nicht so viel Geld für ein paar
Wochen. Ich glaube nicht, dass das Selbstbewusstsein war, es war einfach ein bisschen Blödheit. Ja. Und mit dieser Entspanntheit, nenne ich das mal, bin ich dann einfach nach Italien getrennt, so über den Brenner. Und ich habe da eigentlich bescheidene Ansprüche gehabt. Ich hab keine Ahnung. Irgendwie ist halt das ganz gut geklappt. Ich war, glaube ich, dann 2-3 Wochen da und bin wieder zurückgetrennt. Hatte allerdings dann manchmal das Glück, dass ich dann irgendwie an irgendwelchen Seen, wenn ich dann so da so saß und meine Freude hatte und zufrieden war, auch andere Leute kennengelernt habe und mich dann Familien manchmal rangefüttert haben. Und dann gesagt haben, wir fahren jetzt nach Meran oder wir fahren jetzt nach Rom, wollte sie nicht mitkommen oder so. Und dann bin ich dann plötzlich weitergekommen, als ich ursprünglich gedacht habe. Also da, wenn man alleine reist, lernt man halt sehr schnell Leute kennen.
Ja, und wenn man offen ist, so eine gewisse Offenheit auch mitbringt.
Im Gegenzug, als ich dann in Berlin war, meine eigene Wohnung hatte, habe ich die dann wiederum nach Berlin eingeladen, damit sie dann in Berlin ein paar Tage zubringen konnten. Also ich konnte dann unter Umständen auch was zurückgeben.
Bist du denn heute noch jemand, der gerne einfach mal die Koffer packt und irgendwo hinfährt und guckt, was das Leben so
hergibt? Ich mache ja nichts anderes. Ich packe ja permanent meine Koffer und fahre irgendwo hin. Allerdings mit Ziel, dann den Koffer da wieder auszupacken, zu singen und dann wieder weiterzufahren. Jetzt reise ich sehr viel und darum bin ich ganz froh, wenn ich dann im Sommer mal meine Ruhe habe und ein bisschen in Berlin sein kann.
Jetzt seid ihr mit dem Palastorchester in der ganzen Welt unterwegs gewesen, von Carnegie Hall bis alle großen Häuser in Asien und so. Ist ja eigentlich schon verrückt, dass man mit dem Sound aus Deutschland heraus plötzlich die Welt erobert, oder?
Das ist tatsächlich auch eine internationale Form der Musik. Jeder fühlt sich damit vertraut. Viele dieser Sachen, die hier entstanden sind, Dein ist mein ganzes Herz oder Schöner Gigolo. Waren Stücke, die auf der ganzen Welt bekannt waren. Die
über Hollywood dann sozusagen
und deutsche Leute hingegangen sind, dann die Welt internationale Sachen und die Orchester hier in Europa, in Deutschland, in Berlin, haben natürlich auch versucht, den amerikanischen Stil zu imitieren. Englische Orchester waren Vorbilder, sodass das alles sehr miteinander verwandt ist. Und wenn man dann mit deutschem Repertoire ins Ausland fährt, kann man mit wenigen Worten vielleicht den Inhalt wiedergeben. Und die Musik und die Stilistik ist den Leuten dann schon vertraut. Dann haben wir natürlich auch englischsprachige Stücke im Programm. Und wenn wir in Frankreich sind, ein paar französische, in Italien so mindestens so 8 italienische Stücke oder so. Aber was funktioniert, ist dann auch, dass wir zwar so auftreten und dann stehe ich da, sehe dann auch noch aus wie ein Deutscher und dann kommt dann aber so eine Ironie dazu und so ein Humor, dann, dass man sozusagen zulässt, dass man sich auch nicht so ernst nimmt. Und gleichzeitig machen wir dann auch wirklich, legen wir großen Wert auf schön musizierte Orchesterarbeit. Und das funktioniert. Und da gibt es dann eben doch eine große, eine große Kraft, die Leute einfach fesselt. Und wenn wir dann von der Bühne gehen und die Leute sagen, wenn die wieder mal nach da und da kommen, dann gehen wir da wieder hin. Dann so machen wir es eigentlich, ob wir in Oberhausen spielen oder in München oder in Köln. Wenn wir von der Bühne gehen, dann möchte ich gerne, dass die Leute sagen, es war ein toller Abend. Wenn die wiederkommen, gehen wir da wieder hin. Und so funktioniert es bisher überall.
Und du schaffst dir dann auf Chinesisch einen Song drauf und schaffst dir...
Einen chinesischen Stück. Eines habe ich dann in Japanisch viel mehr leichter, weil man das sehr deutsch aussprechen kann. Aber Chinesisch ist doch wirklich sehr kompliziert, weil ein und dieselbe Silbe oder Vokal hat in verschiedenen Tonhöhen eine ganz andere Bedeutung. Das heißt, ein Kühlschrank oder Ehefrau oder weiß ich nicht, Linksabbieger. So, also je nachdem, wie in welcher machst, ist es ein und dieselbe Bedeutung. Das ist im Japanischen dann ein bisschen einfacher.
Wenn der Chinese lacht, ist ja schon mal schön dann.
Ja, er war so freundlich und ich fand es toll. Das Essen ist großartig.
Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ich liebe das auch. Wie ist das, wenn ihr mit dem Palastorchester in der Welt unterwegs seid? Ist das so eine Art Klassenfahrt? Ist das so, dass jeder dann abends auf sein Hotelzimmer geht und es ist Schicht im Schacht? Oder habt ihr da richtig Spaß im Backen?
Also es ist oft wirklich wie bei einer Klassenfahrt. Und natürlich ist das toll, wenn man irgendwo ankommt und dann, weiß nicht, jetzt fahren wir im April nach Amerika und da, ich mache mir nichts aus Burgern, aber ehrlich gesagt, wenn ich in Amerika bin, dann finde ich Burgern einfach großartig, weil die wissen, wie es geht und dann sind da sehr viele von den Kollegen sowieso auf der Seite. Während man merkt so immer, ich weiß, es werden immer mehr Leute vegetarisch, wird sehr auf, also Fleischkonsum ist bei uns ganz reduziert beim Catering, aber wenn wir nach Amerika gehen, dann ist mit der ganzen Zurückhaltung nichts mehr zu spüren.
Da lässt man sich ein bisschen mitreißen. Habt ihr denn sonst so wie die großen Rockstars auch so irgendwelche Zettel, was ihr dann alles braucht in der Garderobe? Whisky, Fenchelhonig und ein bisschen Obst oder was für besondere Wünsche stehen da bei euch drauf?
Gar nichts. Also so ein Firlefanz brauchen wir nicht.
Ich habe auch gehört, das Palastorchester an sich ist gut durchstrukturiert. Der eine ist für das verantwortlich, der andere für das. Also ist niemand nur, in Anführungsstrichen, nur Musiker, sondern hat auch immer andere Aufgaben.
Ja, wir sind eine Partnerschaft. Also es ist jetzt nicht mein Orchester. Die Konstellation existiert ja seit über 30 Jahren. Und wie gesagt, eine Studentenband. Und da haben wir so angefangen. Da kann nicht einer sagen, irgendwie, ihr seid mein Laden und ihr macht, was ich gerne möchte. So hat es nie funktioniert. Und jeder hat da tatsächlich seinen Aufgabenbereich. Und das funktioniert tadellos. Also mit örtlichen Veranstaltern, Veranstaltern im Ausland. Und manchmal entwickeln sich dann wieder Kontakte so. Aber das geht dann auch in einer ziemlich überschaubaren Weise. Wir haben auch nur ein Büro, wo ein Büroleiter sitzt, wo die Fäden dann sozusagen dann auch noch zusammenlaufen.
Ja. Wie ist das, wenn du dann so Soloprojekte machst ohne Palastorchester?
Das lasse ich auch, damit es nicht Konkurrenz zum Orchester ist, über die Organisation des Orchesters laufen. Damit man sagt irgendwie, okay, wir sind dann und dann in Hamburg, dann kann ich jetzt nicht plötzlich meinen Soloabend als Konkurrenz meiner eigenen Orchestertätigkeit da aufbauen.
Jetzt handelt die aktuelle Tour ja vom Glück. Wenn man so einen Erfolg hat über so viele Jahrzehnte, dann kann das ja nicht nur Glück sein. Was glaubst du, was macht euch aus?
Dass wir mit dieser komischen Nische so weit gekommen sind, ja meine Güte, das war auch ein Glücksfall. Ich habe, als ich nach Berlin kam, habe ich gedacht, warum gibt es kein Orchester dieser Form, die sowas machen? So nach und nach hat sich das so entwickelt. Das sind eben tatsächlich auch viele Zufälle.
Gibt ja dann auch viele, die sagen, okay, das funktioniert, dann springe ich auf den Zug auch auf, mache auch so ein Orchester und mache auch solche Songs. Das funktioniert dann in den seltensten Fällen, ne?
Ja, man darf das natürlich dann nicht imitieren. Man darf nicht jetzt Max Rabe imitieren. Da muss jeder seinen eigenen Stil finden und es gibt viele, die das tun. Und ich freue mich ehrlich gesagt, wenn andere Orchester sich auch um dieses Repertoire kümmern. Wir haben irgendwann sogar mal einen Abend gemacht, wo wir Prag Syncopated Orchester eingeladen haben, wo wir André Hermelin und seine Band eingeladen haben, Robert Kreis eingeladen haben.
Also alles Kollegen, die so in dem gleichen Wasser schwimmen,
so ein bisschen, ne? Genau, der macht ja sowas wie ihr. Nein, jeder hat so sein eigenes Ding und seine eigenen... Hermelin macht mehr Swing, wir sind mehr so die Zeit vor Swing-Musik. Robert Kreis ist kabarettistischer. Dann gibt es natürlich auch noch Ulrich Tukur, der wieder seinen eigenen Stil hat. Und alles ergänzt sich und alle haben ihren eigenen Zugang zu diesem Repertoire. Da ist genug Platz für alle.
Wie viel Max Rabe im Privatleben steckt denn auch in dieser Figur, die uns da allabendlich mit dem Palastorchester durch das Repertoire geleitet?
Also im Alltag oder auf der Straße singe ich nicht so viel. Das ist der einzige Unterschied. Mein Freundeskreis sagt, eigentlich warst du schon immer so. Natürlich bin ich auf der Bühne, also es liegt aber auch am Frack, habe ich da schon eine gewisse Form.
Also es macht schon was mit einem, ne?
Ja, natürlich, wenn man Smoking anzieht, eine Fliege und ein gestärktes Hemd, das kennt man doch auch. Man bewegt sich dann gleich anders, als wenn man irgendwie einfach nur im Pulli rumrennt.
Genießt du das dann auch, andere Sachen sagen zu können und machen zu können, weil es eben auf der Bühne passiert und weil du dann eben in so einer exponierten Position bist und die Menschen ja auch von dir wollen, dass da sich irgendwas rührt?
Ach, das hat sich auch nach und nach ergeben. Früher habe ich einfach nur da gestanden und gesungen und dann haben die Kollegen mich immer weiter gedrängt, auch mal ein bisschen was zu sagen. Und dann habe ich gedacht, die Stücke sprechen doch für sich, was soll ich denn da erzählen? Habe dann aber nach und nach so ein paar Geschichten angefangen, mir auszudenken. Und das ist dann schon ein bisschen mehr geworden. Und jetzt lege ich da auch sehr großen Wert drauf, dass da immer irgendwas Verrücktes da drin ist, was nur hanebüchen mit dem folgenden Stück zu tun, weil ich, wie gesagt, eben nicht das Stück erklären will, was dann kommt, sondern ich möchte irgendwas machen, wo man sagt, ja okay, es baut sich dann weiter, weil ich dann über kleine Lügen rede, rede ich dann vorher über irgendwie, keine Ahnung, Bahnverkehr oder so, keine Ahnung.
Ja, weil die Bahn auch dauernd lügt, die ist nie pünktlich.
Nee, es geht eher um die Zeitlosigkeit, um den Stillstand der Zeit im Raum. Es geht um All und dass eben im Weltall, in Raumfahrzeugen die Zeit langsamer vergeht als auf der Erde.
Stimmt, man sollte so, viel öfter im Raumfahrzeug unterwegs sein.
Da gibt es dann so, aber oder über Frauen und Männer irgendwie, dass da man weiß, dass Frauen und Männer eigentlich nicht zueinander passen oder so, keine Ahnung.
Also es hat dann so ein bisschen was von Stand-up, würdest du fast schon sagen? Oder
ja, so ein bisschen
pointiertes Erzählen.
Ich habe aber, selbst wenn, das sind jetzt keine Schenkelklopfer, das sind einfach nur absurde Gedankengänge. Da habe ich inzwischen meine Freude dran, um dann einfach sozusagen wieder mal eine Ruhe reinzubringen, bevor die Musik wieder losgeht. Also dann, oder ich denke dann irgendwie, wenn irgendeine Frau ihren Mann mitschleppt und der überhaupt keine Lust hat, ins Konzert zu Max Rabe zu gehen, dann denkt dann, ja, okay, der Sänger war blöd, aber der Moderator hat mir gefallen. Ja,
genau. Bist du denn eigentlich ein Perfektionist?
Nein, mein Motor ist, mich nicht zu blamieren. Also darum bereite ich mich vor, aber ich bin kein Perfektionist.
Aber jetzt sag nicht, dass du Angst vor der Bühne hast oder so.
Nein, Gott sei Dank nicht. Nein, ich weiß, was es ist, wenn man sehr aufgeregt ist. Das kenne ich sehr. Aber ich glaube, richtig Lampenfieber, selbst das hatte ich noch nicht. Ich weiß es nicht, ob es das vielleicht auch war.
Ich finde ja immer so eine Grundsatzspannung, ein schönes Adrenalin, das man hat, bevor es losgeht, genau, total wichtig. Genau,
das ist so wie bei Pferden vom Rennen, so vergleiche ich das. Aber ich habe keine Angst davor, ich bin dann aber aufgeregt. Und ich habe das dann auch schon mal gemerkt, dass wenn ich irgendwie sehr hohe, schwierige Passagen gleich zu Beginn habe, wenn man dann noch so angespannt ist, aufgeregt, das ist da nicht so schlau. Eigentlich müsste man mit so einer richtigen Rabatznummer gleich loslegen, um seine Spannung dann zu lösen. Aber ich lerne eben andauernd dazu und vergesse es dann aber wieder.
Bist du dann einer, der viel übt oder eher wenig?
Ich muss natürlich meine Texte lernen. Und
ich meine, das ist auch stimmlich, dich einsingen und sowas.
Ach so, mich einzusingen, ja, je nachdem. Ich finde dann meine Stimme, versuche den Ansatz zu finden. Das geht mal schneller, mal weniger schnell. Aber eigentlich, ich bin ja kein Opernsänger, muss man auch schon sagen, dass das eine leichtere Form des Singens ist. Und da ist es gar nicht gut, wenn es laut und kraftvoll ist, sondern es muss eine Geschmeidigkeit behalten. Aber dennoch muss ich mich natürlich einsingen.
Hast du den Wunsch, irgendwann mal auch dich ans Klavier zu setzen und so eine richtige Nummer rauszuhauen?
Ich sitze zu Hause ja am Klavier, aber damit kann man nicht auf die Bühne. Den Ehrgeiz habe ich jetzt nicht. Fände ich jetzt, mich da jetzt plötzlich hinzusetzen und dann mich selbst am Klavier zu begleiten, kann man machen, aber das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Ich habe ja fürs Studium musste ich ja Klavier lernen und auch eine Abschlussprüfung machen und so weiter. Aber damit kann ich keinen Pokal gewinnen, weiß Gott nicht.
Das Singen macht ja deutlich mehr Spaß.
Ja.
Jetzt habt ihr fürs Unplugged-Album wirklich auch Leute vereint, die man so nicht gemeinsam auf dem Zettel hatte. Lordi, Sammy Deluxe, Herbert Grönemeyer. Mir macht das immer den Eindruck, dass dann wirklich diese Grenzen in den letzten Jahrzehnten immer mehr gefallen sind. Dass man einfach auch als Musiker sagt, das ist gute Musik, ist in Ordnung, lass uns was zusammen machen und nicht jeder in seiner Schublade hocken bleibt. Siehst du das auch so?
Absolut. Es gibt nur schlechte Musik oder es gibt gute Musik und das betrifft alle Genres. Man kann nicht sagen, irgendwie Schlager ist schlecht, weil es, keine Ahnung, es gibt diese, wer ist die Kirstin Ott? Ich bin mit dem Namen da nicht sehr gut. Da habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Was ist das für eine Begabung? Und dann gibt es wahrscheinlich auch ganz miserable Punkbands, wo man sagt irgendwie, na so geht's dann auch nicht oder so. Also man kann nicht sagen, das ist gut und das ist per se schlecht. Man kann auch Puccini miserabel aufführen und drittklassig interpretieren. Es gibt nur gute gut gemachte Musik oder schlecht gemachte Musik. Oder ist es peinlich oder ist es toll. Man muss nicht alles lieben, weiß Gott, ja, aber per se zu sagen, das kann man nicht hören, das kann man tatsächlich nicht sagen.
Hast du trotzdem ein bisschen, wie sagen, nicht Manschetten, aber so ein komisches Gefühl und so eine kleine Unwucht in dir selber, als du bei Grönemeyer angefragt hast oder bei Sammy Deluxe, ob die nicht mitmachen würden?
Ja, ich frage da ja nicht selber an.
Ja.
Dass selbst wenn ich die Nummern und die Kontakte, was ja bei einigen Künstlern sogar der Fall war, hatte, da rufe ich dann nicht an oder das fände ich ungehörig, weil die ja auch im Moment des Nachdenkens brauchen. Die müssen ja auch sehen, wie sieht mein Terminkalender aus? Ich kann die nicht überfallen. Die müssen ja auch denken, wann kommt mein Album raus? Ist das vielleicht in Konkurrenz zu dem, was ich jetzt selber anfange? Verfranse ich mich jetzt hier? Das frisst ja auch Zeit. Und darum muss das alles auf Management-Ebene funktionieren, damit die Künstler Zeit haben, in Ruhe darüber nachzudenken, lasse ich mich jetzt darauf ein? Denn die müssen ja auch Zeit haben, ein Stück aus meinem Repertoire zu lernen. Das kann man ja.
Also hätte sie nicht einfach so auf die Bühne gelassen.
Genau. Ne? Na, ich kann ja nicht ich kann natürlich zu jemandem gehen und sagen, du darfst singen bitte was aus deinem Repertoire. Da kann man leichter mal zusagen. Aber zu sagen, ich möchte dich bitten, im Rahmen meiner Veranstaltung aufzutreten, aber du musst was von meinen Liedern singen. Du musst sie lernen, du musst sie vorbereiten, du musst sie dich daran damit vertraut machen, du musst eine Probe machen.
Und ich höre mir das an und wenn es nicht gut ist, dann bist du nicht dabei. Dann leider nicht wieder wählen.
Nein, natürlich. Das ist ja auch schon ein großes Zugeständnis, was die Künstler einem da auf
großes operieren. Vertrauen auch, ne?
Großes Vertrauen, ein großes Geschenk. Also das darf man nicht vergessen. Es ist anders, als wenn man in der Sendung mal auftritt, sondern dann noch ein Stück lernt aus deren Repertoire. Also,
ich wäre ja gern mal dabei, wenn es mal so Konflikte gibt bei der Probe oder so, wie du dann bist. Fährst du dann schnell aus der Haut? Oder sag mal im Ernst, bist du jemand, mit dem man hervorragend streiten kann, der laut wird, oder bist du eher so ein ganz ruhiger, der dann rausgeht und die anderen und du beruhigen sich wieder und dann trifft man sich wieder?
Ich bin nicht so, für Konflikte bin ich nicht zu haben und ich bin auch nicht derjenige, der dann rumbrüllt. Wenn mir was auf den Keks geht, gehe ich dann lieber mal einen Schritt zur Seite. Aber ich glaube, dass das Urteil meiner Kollegen jetzt nicht so wahnsinnig schlecht ausfällt.
Ja, ihr kennt euch auch lange genug. Wir kennen
schon seit über 30 Jahren und ich glaube, wenn man da als Solisten vollkommen egozentrischen, größenwahnsinnigen Spinner stehen hat, dann funktioniert so ein Orchester dieser Größenordnung auch nicht lange.
Gab auch nie einen Punkt in eurer Karriere, wo es mal auf der Kippe war, dass dieses Orchester weiter besteht oder aufgelöst wird, oder?
Hat es nicht gegeben, nein. Ja.
Viele sagen ja, ihr bräuchtet noch mehr Frauen in der Band, beziehungsweise im Orchester. Ihr habt eine, ne?
Wir haben eine Geigerin, genau. Das hat sich so per Tradition entwickelt. Unsere erste Geigerin war auch eine Frau, wie der Name verrät. Ja. Aber das lag daran, dass sie die Freundin eines der Musiker war. Und sie spielte Geige und haben wir sie gefragt, ob sie mitmachen möchte. Und dann haben wir nach und nach, als sie dann ging, weil sie wegzog, hatten wir dann wieder eine Freundin eines anderen Freundes oder die Freundin der früheren Geigerin kannte eine Freundin oder so. Und dann hat sich das einfach so ergeben. Und ehrlich gesagt finde ich das auch schön, weil dadurch dieser Pinguinverein da auf der Bühne was Glanzvolles bekommt. Und wenn es dann eine ist, dann ist sie sozusagen die Königin. Und
ein Abendkleid.
Genau, dann ist sie die Königin und der strahlende Punkt. Und wir gruppieren uns und um sie herum und sie ist dann sozusagen die Majestät am Abend.
Jetzt hast du dieses berufliche Wagnismusik sehr erfolgreich beschritten in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Gibt es denn noch irgendwelche großen Ziele, die du auf dem Zettel hast? Ich meine, wenn man einmal in der Carnegie Hall gespielt hat mit dem Palästorchester, dann was will man da noch erreichen, oder? Eröffnung der Olympiade? Oder?
Ich bin mal gespannt. Wir sind ja, wie gesagt, im April planen wir unsere Amerika-Tournee. Was heißt Plan? Die steht ja fest. Wir sind auch in New York, wir sind in Chicago, wir sind in Boston. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt rüber dürfen.
Ach so, wegen der ganzen viralen Geschichte.
Also, von wegen Planung. Also man kann vieles planen, aber wie es dann am Ende wird und was daraus wird und wie es kommt, keine Ahnung. Ich bin zuversichtlich, aber das sind jetzt schon alles interessante Entwicklungen. Wer hätte das gedacht? Das ja, auf einmal kriegt man so einen Hauch Mittelalter um die Ohren.
Ja, wie ist das überhaupt, wenn du mit jungen Kollegen zu tun hast, die alle zu dir aufgucken und sagen, der hat geschafft, was ich auch gerne machen würde? Hast du irgendwie so ein kleines Tippfeuerwerk, was du jungen Kollegen mit auf den Weg gibst auf die Bühne? Was braucht es heutzutage, um auf der Bühne bestehen zu können? Viele denken ja immer nur, das reicht heutzutage, im Internet aktiv zu sein. Aber so eine Bühne ist ja auch eine ganz andere Plattform und eine ganz andere Spielwiese für einen Künstler.
Ich kann da überhaupt keine Tipps geben. Ich weiß nur, dass man das machen muss, wofür man brennt. weil es ist ohnehin schwer, egal in welchem Beruf man arbeitet. Und dann muss man seine Energie schon da reinstecken und nicht einfach sagen, ja, ich mache mal lieber das, das ist bestimmt sicherer, als wenn ich das mache. Das ist der falsche Weg. Man muss sich voll auf das konzentrieren, wofür man Leidenschaft hat.
Und gemacht ist. Du hattest nie einen Plan B oder so?
Nee, tatsächlich nicht. Und ich war aber auch zum Entsetzen meiner Eltern immer ziemlich entspannt, was das betraf.
Deine Eltern weniger?
Ja, die haben sich natürlich Sorgen gemacht, als ich dann nach Berlin gegangen bin. Und dann haben sie irgendwann mal, trat ich im Fernsehen so nach und nach auf. Das fanden sie natürlich toll. Und dann irgendwann trat ich im Fernsehen auf und habe gesungen, kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Meine Mutter am nächsten Tag angerufen, sag mal Junge, was war das denn? Ihr habt so schöne Stücke in eurem Repertoire. Warum singst du denn sowas? Ja, die Leute finden das lustig. Ja, die Oma hat auch schon angerufen. Sie hätte immer nur Schwein und Sau verstanden. Ein Jahr später habe ich dann erst gestanden, dass ich das Stück selber geschrieben habe. Sonst hätte ich wahrscheinlich Heiligabend nicht nach Hause gedurft.
Ah ja, aber wenigstens hast du immer tolle Klamotten an. Ja? Meine Verwandtschaft beschwert sich ja jedes Mal über die zerrissene Jeans oder über ein falsches Sakko oder sowas.
Ja, das darf man auch aber nicht machen.
Klamottenmäßig hast du nie Probleme. Du hast immer ein gutes Sakko im Schrank, ne? Und eine Stoffhose.
Ja, also da waren meine Eltern aber wie gesagt, man kann anziehen, was man will. Trotzdem ist das nicht die Garantie dafür, dass man die Eltern zufrieden stimmt. Also Kinder, zieht an, was ihr wollt.
Und das passt. Die Geschichte mit der Landwirtschaft, die haben wir ja öfter schon im Fernsehen erörtert. Deine Eltern hatten eine Landwirtschaft. Das war nie was für dich, was aber nicht heißt, dass du der körperlichen Arbeit abgeneigt bist, oder?
Nein, ich wäre aber auch nicht der Hoferbe gewesen, wäre das mein Bruder gewesen. Aber der ganze Hof ist vorher schon von meinem Vater an seinen jüngeren Bruder weitergegangen. Aber über Generationen sind wir alles Bauern und im Grunde bin ich es immer noch.
Und die Musik kam dann wie durch die Familie?
Meine Mutter hat ein bisschen Klavier gespielt und meine Oma hat gesagt, wir hatten ja Onkel so und so, der war bei den Gardekürassieren. Der war auch so ein bisschen so ein verrückter Vogel wie du, der hat auch Klavier gespielt und so. Also es muss irgendwelche finsteren Seiten in unserer Familie geben, die jetzt hier sich mit mir bahnbrechen.
Dann haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, dass so ein Tourneetag gut durchstrukturiert ist, bis es auf die Bühne geht. Danach, die früher in den 20er Jahren, die haben ja auch dann immer es ordentlich noch privat krachen lassen. Kannst du heute nicht mehr, oder?
Natürlich kann man, man kann es immer krachen lassen. Die Gelegenheiten bieten sich. Auf den Tournees ist es manchmal ein bisschen unvernünftig, wenn man morgens um 5 Uhr wieder aufstehen muss oder es kracht zuweilen, aber tatsächlich etwas weniger.
Habt ihr so einen richtigen Bandbus und so? Seid ihr mit dem Nightliner?
Wir haben die Nightliner-Geschichte haben wir irgendwann mal sein gelassen. Wir fahren jetzt einfach so, dass wir einfach von Stunde zu Stunde weiterkommen. Also von Stadt zu Stadt brauchen wir keinen Nightliner. Wenn ich von Bremen nach Oldenburg fahren möchte, brauche ich
keinen eigenen Bus. Hauptsache irgendwo eine Gelegenheit zu duschen und die Klamotten aufzubügeln. Wie viele Smokings hast du dann unterwegs dabei? Wie viele, sag mal, Frecke?
Pro Tour dann immer nur einen, aber ich habe turnusmäßig lasse ich den natürlich dann reinigen. Ich habe da ein paar.
Du verbrauchst schon ein bisschen Kalorien auf der Bühne, ne? Oder?
Ich mache ja nichts.
Singen, oder?
Ich stehe da nur und singe.
Ja.
Das ist ja nicht so schwer.
Echt?
Das kann auch jeder.
Dann versuche ich das jetzt irgendwann auch mal. Vielen Dank, Max, und viel Spaß in Amerika. Danke dir.
Alles Gute, gern.
Max Rabe, wie du vielleicht gemerkt hast, der Podcast ist entstanden, bevor die Corona-Krise auch den Konzertfans einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Online die direkten Wege zum Palastorchester und dem aktuellen Album findest du in den Shownotes. Auf Spotify gibt's eine kleine Playlist zum Podcast, bei der du dich schön in die 20er Jahre und den Sound des Palastorchesters fallen lassen kannst. Wenn dich Musikkarrieren interessieren, schau gerne in mein Buch Erfolgsmenschen rein. Darin habe ich unter anderem Götz Alsmann, Klaus Meine und Ex-DSDS-Star Max Buskuhl besucht, die alle drei ganz unterschiedliche Karrierewege gegangen sind. Hör gerne auch mal in die anderen Nonstop-Nomsen-Playlists rein, die du gesammelt auf Spotify findest. Und wenn du diesen Podcast abonnierst bei Apple Podcasts, eine positive Sternebewertung hinterlässt und ihn auch auf deinen Seiten mit deiner Community teilst, freut mich das sehr. Wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast hast, Gäste oder auch Themenvorschläge, schreib mir gern oder kommentiere die Posts auf Instagram oder Facebook. Empfehle den Podcast gerne weiter. Danke fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.